Hören Sie heute aus dem Geistlichen Rüstzentrum in Krelingen einen Vortrag von Pfarrer Heinrich Kemner über das Thema der Anfechtung.
Und Ahab sagte Isebel an alles, was Elia getan hatte, und wie er hatte alle Propheten Baals mit dem Schwert erwürgt. Da sandte Isebel einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, die Götter tun mir dies oder das, wo ich nicht morgen um diese Zeit deine Seele tue, wie du diesen Seelen getan. Da er das sah, machte er sich auf und floh um seines Lebens willen und kam gen Beerseba in Juda und ließ seinen Diener daselbst. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagreise weit und legte sich unter einem Wacholder. Und bat, dass seine Seele stürbe und sprach, es ist genug, Herr, so nimm nun meine Seele, ich bin nicht besser denn meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, stehe auf und iss. Und als er sah, dass der Engel vor ihm stand, da lag ein geröstet Brot vor ihm und eine Kanne mit Wasser. Und da er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum andermal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging in Kraft dieser Speise 40 Tage, 40 Nächte bis zu dem Berge Horeb, dem Berge Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, die Menschenbilder, die im Rundfunk, in der Presse und sonst uns vorgestellt werden, sind immer retuschiert. Und ich meine, der Unterschied zwischen dem Menschenbild der Bibel und den Menschenbildern, die von Menschen uns vorgestellt werden, ist im Grunde der, dass die Bibel das Menschenbild nicht retuschiert. In der Bibel wird uns der Mensch vorgestellt, nicht wie wir ihn wünschen, sondern wie er ist, mit seinen Schwächen und Gebrechen. Ich habe in jungen Jahren oft geglaubt, dass die großen Gottesmänner der Bibel Menschen gewesen seien ohne Fehler, ohne Schwächen und Gebrechen. Dass sie, um es mal bildhaft zu sagen, einen Sack voll Glauben gehabt hätten, der immer ausreichte für alle Lagen. Aber dem ist nicht so. Auch die Menschen der Bibel waren angefochtene Menschen. Waren Menschen, die durch die Täler der Versuchung gingen. Die wahrlich Höhen und Tiefen kannten in ihrem Leben. So war es bei Abraham gewesen, bei Jakob. So wird uns auch ein David vorgestellt. Und so war es auch bei den größten aller Wortpropheten, die Israel gehabt hat. Bei dem Propheten Elia. Im 18. Kapitel wird uns Elia vorgestellt auf der Höhe seiner evangelistischen Tätigkeit in Israel. In einer Zeitstunde, wo Israel in einer Versuchung lag wie nie zuvor, wo der Baalskult eine Stätte nach der anderen eroberte und die Sache Jahwes verloren schien. Und wenn wir das Kapitel 18 lesen, dann sehen wir, wie dieser große Zeuge Gottes es wagte, in seiner Zeitstunde die Israel rauszurufen aus dem Abfall, aus der Krise einer Entscheidung, die ungeheuerlich schwierig und ernst war. Dass er es wagte, zu sagen, ist Baal euer Gott, dann folgt ihm nach. Ist aber der Herr Gott, dann entscheidet euch für ihn. Er wagte es, Israel in die allerletzte Entscheidung zu rufen, in die es seit Horeb und Sinai von Gott gestellt und gefordert war. Und wir wissen, wie diese Entscheidung ausgegangen ist, wie der lebendige Gott seinen Boten nicht allein ließ, sondern er mit Feuer antwortete. Und wie in dem Augenblick der Begeisterung dann das Volk die Baalspropheten nahm und dort am Bache Krit die Propheten einer nach dem anderen hingerichtet wurden. Es ist eine besondere Frage, ob Elia da zugestimmt hatte zu diesem Blutbad oder nicht. Wir wissen im Alten Testamente, dass solche Augenblicke in Israel oft vorkamen, wo das Volk in Gefahr stand, wie etwa in den Zeiten Sauls, der den Auftrag bekam, einen Stamm auszurotten, dass solche Augenblicke in der Geschichte Israels uns heute in der Moderne fragwürdig erscheinen können. Dass Gott es zuließ, dass oder sogar befahl, dass ein Stamm ausgerottet wurde. Ich möchte da den Vergleich bringen, den wir im eigenen Hause oft haben. Wenn in unserem Keller viele Äpfel faul werden, dann wird jedermann wohl wissen, dass er gut tut, die faulen Äpfel von den gesunden wegzunehmen. Sonst werden alle angesteckt und die Stunde ist verpasst. So hat auch, meine ich, in der Geschichte Israels Gott je und dann eingegriffen und Israel versucht, in seiner Berufung zu erhalten, zum königlichen Priestertum, zum Volk des Eigentums, zu dem es erwählt war. Und das ging in gewissen Stunden nur dadurch, dass Gott eingriff und, wenn ich das bildhaft übersetzen darf, die faulen Äpfel entfernte. Die umliegenden Stämme, die Israel verführen wollten, zur Hurerei, zum Abfall, dass er da eingriff mit harter Hand. Und so könnte man auch den Augenblick sehen, wo die Baalspropheten hingerichtet wurden. Aber ich möchte glauben, dass auch Elia nicht ganz wohl bei der Sache war. Er hat sicher geglaubt, dass in diesem Augenblick in Israel die große Erweckung, die er suchte und mit brennendem Herzen immer wieder erbeten hatte, dass die kommen würde und Israel zur Buße und zur Bekehrung fand. Und was geschah? Gar nichts geschah. Die ganze Erweckung war Begeisterung, war nur ein Augenblickstaumel. Und es ist verständlich, dass in dem Augenblick die Königin Isabel, die zu den Baalspropheten hielt, dass sie ihm die Nachricht schickte, dir wird genau das passieren, wo ich die Gestapo hinter mir habe und hier an der Machtposition sitze. Dasselbe wird dir geschehen, was du mit dem Propheten Baals getan hast. Und nun kommt etwas von dem Wesen, über das ich heute Morgen etwas sagen möchte, von dem Wesen der Anfechtung. Nämlich, Elia bekam es in diesem Augenblick mit der Angst zu tun. Er verlor den Blickwechsel, den er bis dahin gehabt hatte. Er konnte nicht mehr durch die Wolke schauen und traute Gott nicht zu, dass er in dieser angefochtenen Lage ihn durchbringen würde und ihn erhalten könnte. Er floh um seines Lebens willen. Ist das möglich, dass ein solcher Gottesmann, der sich nicht fürchtet vor hunderten Baalspriestern, der den Mut hat, als allein zu stehen mit den paar Tausend, die ihre Knie nicht beugten, vor dem Propheten Baals, dass dieser Gottesmann in eine Anfechtung kommt, die ihn so schwach macht, dass er die Flucht ergreift, um seines Lebens willen. Und so finden wir ihn hier in der Wüste, in einem Augenblick, wo er an der Grenze der Anfechtung, ja, ich möchte auch meinen, an der Grenze der Versuchung lag. Und wenn Gott ihn nicht durchgebracht hätte, dann wäre er in schwerer Versuchung gewesen und hätte vielleicht alles verloren. Und in diesem Augenblick, da wird uns berichtet, wie Elia dort unter dem Wacholder liegt und schläft, wie er den Mut verloren hat, wie er den Blickwechsel zu Gott verloren hat, wie jetzt wird uns Elia gezeigt, unretuschiert, in der Stunde der Anfechtung. Was ist Anfechtung? Anfechtung gehört in einem Christenleben zum normalen Christenleben. Es gibt überhaupt keinen Glauben, sagt Luther, ohne Anfechtung. keine Anfechtung haben, so Martin Luther, heißt die größte Anfechtung haben. Und die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Und wir wollen uns besinnen auf die entscheidende Aussage, die ich jetzt machen möchte über die Anfechtung. Die Anfechtung in einem Christenleben gehört zum Christenleben, wie das tägliche Brot. Ja, die Anfechtung im Christenleben ist sogar der Beweis des Glaubens. Denn in der Anfechtung, da bewähren wir uns. Selig ist der Mann und die Frau, die die Anfechtung erdulden. Denn nachdem wir bewährt sind, werden wir die Krone des Lebens erlangen. Also die Anfechtung, die will uns im Glauben vertiefen, will uns nicht aus dem Wurzelboden des Glaubens herausbringen. Die Anfechtung will uns in den Blickwechsel bringen. Die Anfechtung will unser Christenleben zum Bewähren bringen. Wenn bei uns hier im Krillinger Werk im Frühjahr die Pflanzen aus dem Gewächshaus herausgebracht werden und draußen umgepflanzt werden, dann ist das für die Pflanzen eine Anfechtung. Ja, sie müssen sich bewähren in der kalten Temperatur. Sie müssen tiefer wurzeln. Sie müssen sich gewöhnen an die Umstände. Genauso ist es auch in einem Christenleben. Die Anfechtung, die soll dazu dienen, dass wir tiefer einwurzeln in den Glaubensboden. Die Anfechtung, die soll uns den Blickwechsel schenken auf den großen Herrn. Wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen im Grunde nur einen großen Herrn. Ja, die Anfechtung, die ist Gott gewollt. Und die Anfechtung hat seinen tiefen Sinn. Sie kommt von Gott. Und sie soll uns im Glauben bewähren und fruchtbarer machen. Und deshalb sagen wir als Christen zur Anfechtung ja. Im Griechischen ist das Wort Anfechtung, Peirasmos, das gleiche Wort wie Versuchung. Versuchung bedeutet auch Peirasmos. Und doch ist ein ungeheurer Unterschied zwischen Anfechtung und Versuchung. Ich möchte meinen, dass hier in diesem Gotteswort, das ich eben verlas, Elia uns gezeigt wird an der Grenze von Anfechtung und Versuchung. Anfechtung ist also eine Lage, die gefährlich ist, wo wir gefordert sind, in eine ausweglose Lage, die scheinbar bedrängend ist, wo wir in eine Einsamkeit kommen, ja in einer Gefahr stehen, die darin besteht, dass wir die Anfechtung, wenn sie auf uns zukommt, ganz gleich als Krankheit, als Verleumdung oder als sonst irgendeine Not, die uns bedrängen will, dass wir die Anfechtung aus dem eigenen überwinden wollen und nicht aus dem Geschenkten. Die Anfechtung also kann gefährlich sein. Sie kann uns reduzieren auf uns selbst. Sie kann uns durch eine Wolkendecke des Zweifels den Blickwechsel zum Herrn verhüllen und in Not bringen. Ja, die Anfechtung, wer kennt sie nicht? Die Anfechtung hat eine Gefahr. Wenn ich in meinem Leben zurückdenke, dann möchte ich glauben, dass ich in vielen Lagen in der Anfechtung versagt habe. Ich denke daran, wie in meinem Pfarramt, das ich 32 Jahre führte, Augenblicke waren, wo ich der Anfechtung erlag, wo etwa eine Verdächtigung und Verleumdung kam über meine Person und ich dann versuchte, diese Anfechtung dadurch zu überwinden, dass ich wie ein Hund hinter einem Köder herlief und versuchte, die Menschen zu überzeugen von den Fehlurteilen, dass ich versuchte, mit allen Mitteln das richtig zu stellen und mich selber im Grunde zu rechtfertigen. Das habe ich oft getan, bis ich merkte, dass ich auf diesem Wege die Anfechtung nicht überwinden konnte. Und es kamen Lagen, wo die Anfechtung so stark wurde, dass ich an den Rand der Versuchung kam. Und diese Nöte, wenn ich zurückschaue, da liegt eigentlich, und das möchte ich meinen Zuhörern ins Herz rufen, lag der Fehler darin, dass ich auf das eigene vertraute und mit diplomatischen Mitteln oder mit eigenen Mitteln die Dinge richtigstellen wollte, statt sie dem Herrn zu übergeben und ihm zu vertrauen, Herr, mach du es. Die Anfechtung stellt uns in die Frage, jede Anfechtung, ganz gleich wie sie in deinem und meinem Leben ist, ob du in dieser Lage zunächst verstehst, dass die Anfechtung eine Frage Gottes an uns stellt, dass sie uns in die Lage stellt, wo wir uns entscheiden müssen, an der Grenze, die Paulus so ausdrückt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ob wir also das Ja finden zum Willen Gottes auch in der Anfechtung. Wir sind der Überwindung der Anfechtung. Das ist die Erfahrung meines eigenen Lebens geworden. Dann am nächsten, wenn wir sie vom Glauben her zunächst bejahen. Die Anfechtung hat einen Sinn. Es gibt für einen Christen keinen Zufall. Und wenn wir das unterschreiben können, alle Dinge zum Besten dienen, dann müssen wir zur Anfechtung das Ja finden, ganz gleich, wie sie auf uns zukommt. Erst dann sind wir der Erhörung am Allernächsten. Und hier liegt die Krisis in der Anfechtung, dass sie zunächst, weil sie von Gott kommt und uns im Glauben fruchtbarer machen will, in der Hingabe völliger, dass die Anfechtung ein Anruf Gottes ist an uns selber. Und wenn wir diese Prüfung bestehen, sind wir der Erhörung am nächsten. So ist es jedenfalls meine eigene Lebenserfahrung geworden. Ich denke daran, wie ich vor Jahren durch Schuld eines anderen, durch einen Autounfall, monatelang mit gebrochenen Gliedern im Krankenhaus lag und wie hier im Krankenhause da die Anfechtung mich bedrückte, wie selten in meinem Leben. Die beiden Beine, die gebrochen, ja gesplittert waren, als sie einigermaßen wieder in Ordnung kamen, da kam die Anfechtung in der Form, dass plötzlich das eine Bein immer dicker wurde, anschwoll. Ich fragte den Chefarzt, ob das Thrombose sei. Ich dachte an meinen alten Freund Johannes Busch, der auch durch die Thrombose heimgerufen wurde. Und ich dachte, ich bin wohl vielleicht in der gleichen Lage. Aber wenn ich den Chefarzt fragte, dann wich er aus. Und wenn ich die Oberin fragte, dann wurde mein Bein irgendwie eingerieben, alle möglichen Dinge geschahen. Aber das Bein wurde immer dicker, es schwoll immer mehr an. Und eines Abends, als mein Bett gemacht wurde, fragte ich die Schwester, die da half, ich möchte bloß wissen, was mit dem rechten Bein los ist. Es wird immer dicker und ich habe in der Leistengegend so Stiche. Ich möchte bloß wissen, was das bedeutet. Da sagte sie, das kann ich Ihnen sagen, Herr Pfarrer, denn ich bin darin geprüft worden jetzt. Wenn Sie da in der Leistengegend Stiche haben, das bedeutet bei Thrombose, dass hier das letzte Auffangbecken ist, bevor das Gift zum Herzen kommt. Und das ist bei Ihnen vielleicht der Fall. Das wirkte auf mich wie ein Donnerschlag. Und mit einem Mal entdeckte ich, ich wurde getäuscht. Man wollte mir die Wahrheit nicht sagen. Es kam eine unruhige Nacht. Ich habe dann vielleicht x-mal immer wieder die Nachttischlampe genommen in der Nacht, konnte nicht schlafen und habe geguckt, ob das Bein dicker oder dünner wurde. Ich lebte eigentlich von dem roten Fleck an meinem Bein. Und der Blickwechsel war mir auf den Herrn doch so in Frage gestellt, dass ich zwar betete, dass ich zwar daran dachte, bereit zu sein, auch für den Heimgang, auch für das Ja zu meinem eigenen Sarg, dass aber eine gewisse unterschwellige Anfechtung so stark mitlief, dass ich eine schlaflose Nacht hatte. Und da öffnete sich am Morgen die Tür, ein Bauer aus meiner Gemeinde kam, der gläubig war. Er sah mich und fragte, Herr Pfarrer, Sie sehen so schlaflos aus, ist Ihnen nicht gut? Ich zeigte ihm das Bein, erzählte ihm meine Anfechtung. Er schaute mich groß an und meinte plötzlich, ja wissen Sie, Herr Pfarrer, es hat Gott gefallen, dass ich unter Ihrer Predigt, der Herr Jesus mir so nahe kam, dass ich ihn als meinen Heiland annehmen konnte. Und Herr Pfarrer, Sie haben doch eigentlich immer gepredigt, dass der Glaube Blickwechsel auf den großen Herrn sei, dass der Glaube darin besteht, Aufsehen auf Jesu, von sich weggucken, von den Abgründen im eigenen und der Hölle, die uns umgeben. dass in diesem Risiko des Glaubens wir die Einfalt erfüllen, die zur Glaubenserfahrung führt. Das haben Sie doch gepredigt. Ich sage, ja, natürlich, das habe ich gepredigt. Und Sie haben so viele Bücher geschrieben. Und da haben Sie eigentlich dasselbe gesagt. Und in der letzten Bibelstunde, die Sie gehalten haben, über den 34. Psalm, da haben Sie gesagt, über den 6. Vers, welche auf ihn sehen, die werden erquickt, ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Da haben Sie gesagt, dass im Urtext eigentlich stände, welche auf ihn sehen, die liegen in der Strahlung. Aber bei ihnen ist nichts von Strahlung. Da ist Mattscheibe. Ich sagte, lieber Freund und Bruder, Sie haben hundertprozentig recht. Bei mir ist Mattscheibe. Ich liege in der Anfechtung. Er sagt, was kann man da machen? Und dann kniet dieser Bauer an meinem Bett nieder und betet so einfältig. Herr Christus, es hat dir gefallen, dass ich durch diesen Mann, der hier liegt, in Anfechtung zum Glauben gekommen bin. Hilf du ihm. Diesem Mann, der selber jetzt in Anfechtung ist, dass er den Blickwechsel findet, dass er den Mut hat zum Glauben. Gib, dass er unterschreibt, alle Dinge zum Besten dienen. Und unter dem einfältigen Gebet dieses einfachen Bauern konnte ich mich plötzlich loslassen. Ich habe die Bettdecke nicht mehr gehoben. Ich wurde mir bewusst, ich bin geborgen. Niemand kann uns aus Jesu Hand reißen. Anfechtung lehrt auf den Herrn merken. Anfechtung stellt uns, ist die Anfrage Gottes, ob wir wirklich uns dieser Hand Gottes, die, wie Luther sagt, vom Himmel bis zur Hölle reicht, anvertrauen. Und ob wir den Mut haben, den Blickwechsel zu verziehen, im Willen, mit Hingabe, mit ganzem Herzen. Und so meine ich, lieben Brüder, tun wir gut, die Anfechtung zur Anfechtung Ja zu sagen. Ich möchte unseren Hörern ins Herz rufen, dass in meinem eigenen Leben eigentlich alle Anfechtungen überwunden, ja, erhört wurden. Überwunden wurden dadurch, dass ich der Erhörung dann am nächsten war, wenn ich die Anfechtung annahm. Wenn ich nicht zwischen zwei Schleifsteinen versuchte, selber mich durchzubringen, sondern unterschrieb, dein Wille geschehe. Ich habe jahrelang in meiner alten Gemeinde versucht, einen Mann zu überzeugen, der immer wieder neue Dinge fand gegen mich und neue Gerüchte in Szene setzte. Immer wieder versucht zu überzeugen, dass das nicht stimme. Bis mir klar wurde, es hat keinen Sinn, gegen diese Wände anzugehen, die vielleicht dämonisiert sind. Es hat nur Sinn, dass ich das alles dem Herrn einfach übergebe und gar nichts tue, als auf ihn vertrauen. Wer sich selber richtet, der ist gerichtet. Wer aber den Herrn vertraut, der hat gewonnen. Und so haben meine Frau und ich versucht, diesen Glaubensschritt zu tun. Und wir haben ihn getan und an einem Abend hat dieser Mann, den ich jetzt meine, in einem Hotel, Wirtshaus in meiner alten Gemeinde vor vielen gesagt, Pfarrer Kemner kann tun, was er will, ich werde ihn ins Grab ärgern. Und hatte mächtig angegeben. Die Leute hatten das gehört, am anderen Morgen ging er über die Straße in Aalden, ein Laster kam und er wurde totgefahren. Ich konnte ihn nicht beerdigen, weil der Kirchenvorstand meinte, Sie können die Wahrheit nicht sagen und die Unwahrheit können Sie auch nicht sagen. Ich habe aber einen Kranz hingeschickt. Und lieben Brüder und Schwestern, ich habe, um dieses eine Beispiel zu nennen, von diesem Augenblick an gelernt, alle Anfechtung soll uns näher zum Herrn bringen. Näher, mein Gott, zu dir. Alle Anfechtung, wenn du sie hast in deinem Leben, mach sie zum Gebet, gib sie ab an den Herrn. Denn dann bist du der Überwindung am allernächsten. Und dann, die Wand zur Versuchung ist hauchdünn. Elia lag hier genau auf dieser Grenze zwischen Anfechtung und Versuchung. Und wenn der Engel Gottes ihn nicht beigestanden hätte, ja, wie wäre er durchgekommen? Ich weiß es nicht. Und es ist für mich und für die Gemeinde Jesu, besonders in diesen letzten bewegten Zeiten, wo sie in Versuchung kommt, wo die Wüstensituation auf uns zukommt. Die Wüste, in der die Dämonen wohnen. 40 Jahre war Israel in der Wüste. Die Endgemeinde muss wieder in der Wüste, in die Wüste wandern. Sie wird ernährt in der Wüste, wenn wir die Offenbarung lesen. Dass in dieser versuchlichen Situation wir nicht rückversichert sind im eigenen, sondern nur im Geschenkten, im Blickwechsel auf den großen Herrn. Führe mich nicht in Versuchung, beten wir in der sechsten Bitte. Es gibt eine Lesart und die ist mir die liebste. Danach hat Jesus gelehrt, führe du mich durch die Versuchung. Ja, das ist das Entscheidende, dass mitten in der Versuchung die Versuchung die gefährlichste ist, nämlich, dass wir den Blickwechsel ins eigene richten und dann abstürzen können. Die Versuchung kommt nicht von Gott. Sie will uns aus dem Glaubensboden rausbringen. Sie will uns ins eigene bringen und dann sind wir im Letzten verlorene Leute. In der Versuchung müssen wir geführt werden. Der Hebräerbrief sagt von Jesus, er wurde versucht allenthalben, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Diese Gewissheit, die sollte uns bestimmen, wenn die Versuchung auf uns zukommt. Wenn sie dich herausbringen will aus der Glaubensgewissheit, aus der Einfalt. Wenn du den großen Herrn verdeckt siehst von Wolken. Wenn du die Anfechtung erliegen willst, die Versuchung ist, dass du nicht mehr glauben kannst, mir sind meine Sünden vergeben, dass die Hände sich nicht mehr falten wollen im einfältigen Gebet. Die Versuchung, ja, sie ist gefährlich. Sie kann uns um alles bringen. Aber mitten in der Versuchung steht der Herr. Er hat die Versuchung aller Versuchungen ertragen. Nicht nur in der Wüste, wo er vom Teufel versucht wurde, in der Machtfrage, in der Wunderfrage. Ja, in der Brotfrage, in der sozialen Frage, die heute in der Welt wohl am meisten zur Debatte steht, dass er die Mitmenschlichkeit nicht dadurch erfüllen wollte, dass er uns das Brot gab für den Leib, sondern der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dass er am Kreuz in der Versuchung aller Versuchungen standhaft blieb und nicht herabstieg vom Kreuz, dich und mich festgehalten hatte und die Brücke gebaut hatte, mit seinem Blut unterschrieben hat, dass er uns nicht aus der Hand lassen will. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. In der Versuchung kommen wir nicht aus ohne den Herrn. Die Versuchung wirft uns zurück aus den Herrn. Ja, ich möchte meinen, in der Versuchung kommen wir im Letzten nicht durch, ohne das Blut Jesu Christi, ohne die Gewissheit. Es gibt keinen Abgrund, keine Not, keine Höllentiefe, wo der Herr uns nicht nahe ist, wo er uns nicht helfen kann, wo er uns nicht durchbringen kann. Herr, führe du mich in der Versuchung. Dann überwinden wir sie. Dann sind wir Sieger. Elia lag hier an der Grenze. Ja, er war verzweifelt. Aber nun ist ein Trost, den ich auch euch, liebe Hörer, mitgeben möchte, dass in der Versuchung, an der Grenze der Versuchung, wir in etwa rückversichert sind durch den Herrn selber. Ich denke an das Wort Jesu, das er gesagt, dass er die 99 in der Wüste lässt, 99 Schafe, und das eine Verlorene sucht, wenn er es bis er es findet. Ich möchte glauben, dass ich in mancherlei Versuchungen in meinem Leben nicht durchgekommen wäre, wenn nicht die Erfahrung des Elia meine eigene geworden wäre. Dass der Herr das tut, wenn wir wirklich in Versuchung in Not kommen, dass er dann seinen Engel schickt, dann seine Boten schickt, dann hinter uns her ist, dann nicht zulässt, dass wir im Abgrunde versinken, dass er größer ist als unser Herz und uns durchbringt, und das ist reine Gnade. Wag es auf Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Amen.
Sie hörten Pfarrer Heinrich Kemner über das Thema der Anfechtung. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.